Mission Ruhestand, der Podcast für das Leben nach dem letzten Arbeitstag.
Hallo und herzlich willkommen bei Mission Ruhestand. Mein Name ist Frank Leihausen und gemeinsam mit Anja Klute sprechen wir in diesem Podcast regelmäßig mit Menschen, die sich im Ruhestand befinden. Denn uns interessiert, wie ist das so in diesem neuen Lebensabschnitt und vor allem auch, wie war der Übergang vom Beruf in den Ruhestand. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Karl Heinz. Hat mir erzählt, dass er seinen 70. Geburtstag dieses Jahr nachfeiern wird, vierfacher Opa und sehr aktiv in seinem Ruhestand. So viel mag ich schon verraten an dieser Stelle, aber hört selber rein, was Karl-Heinz zu sagen hat. Schönen guten Abend, Karl-Heinz. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Wunderbar, dann steigen wir doch direkt mal in das große Thema Ruhestand ein. Wie haben Sie den Übergang aus Ihrem Beruf in den Ruhestand empfunden? Wie war das?
Also ich hatte den großen Vorteil, dass ich selbstständig war und viele Dinge gemacht habe und auch bereits in meiner Berufstätigkeit auch ehrenamtlich tätig war, sodass ich eigentlich immer neben dem Beruf auch andere Dinge gemacht habe. Und da fiel mir natürlich der Übergang nicht so leicht. Außerdem mit dem Beginn des Ruhestands bei mir war dann nochmal ein Ortswechsel verbunden. Und ich hatte dann die Möglichkeit, eben verschiedene Dinge, die ich vorher gemacht habe, am neuen Ort weiterzuführen. Von daher war ich zwar im Ruhestand, aber ich habe weiterhin viele Dinge, die mir Spaß machen, weitermachen können.
Und gibt es so einen besonderen Moment, wo Sie sagen, das war so prägend für diesen Übergang Ruhestand? War das mehr so ein Prozess oder gab es für Sie so dieses berühmte, die Stechkarte abgeben oder die Schlüssel abgeben, dass das so eine harte Grenze war?
Also ich habe nicht mich jahrelang vorher darauf vorbereitet und mich gefreut auf dieses Datum, sondern das war auch ein Entschluss, der erst in dem letzten Jahr, also mit 59, Anfang 60, gereift ist, dann beruflich aufzuhören, da ich meine Partnerin begleitet habe ins Ausland, um dann eben auch nochmal etwas Neues zu beginnen. Und das Neue war natürlich einmal nicht mehr abhängig zu sein, jeden Tag zu arbeiten und zum anderen aber gleichzeitig noch schöne Dinge zu machen und auch meine Arbeiten und Dinge, die ich vorher gemacht habe, weiterzuführen. Also ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Also ich habe gerne Seminare gemacht, ich habe Vorträge gemacht für Seniorenkreise, ich habe Gottesdienste gemacht, da ich eine theologische Ausbildung habe. Und von daher hatte ich dann auch kein Loch, in das ich gefallen bin, sondern hatte erstmal eine große Freiheit, da ich mir die Dinge ja selber aussuchen konnte, die ich noch machen möchte.
Das heißt, der Ruhestand für Sie ist eigentlich so ein quasi fast logischer Schritt in Ihrer Vita gewesen.
Ja, das ist schon was Besonderes, weil es ist eine frei gestaltete Zeit und die wird einem geschenkt. Und das ist ja eine Zeit, die immer länger wird. Also früher, unsere Vorfahren und unsere Großeltern hatten, wenn es gut ging, ein paar Jahre und wenn überhaupt. Und wir haben die Möglichkeit, eben heute bis zu 20, manche 30 oder 40 Jahre sogar eine arbeitsfreie Zeit am Ende des Lebens zu haben. Und die gilt es natürlich auch zu gestalten.
Klar, jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie haben sich nicht groß darauf vorbereitet. Haben Sie denn, als Sie so diesen Übergang hatten, aus dem Beruf raus in die Selbstständigkeit, haben Sie da speziell sich nochmal Gedanken gemacht, wie sich das so in Zukunft gestalten wird? Oder haben Sie es so laufen lassen und geschaut, was die nahe Zukunft bringt? Wie sind Sie da rangegangen?
Noch einmal, ich hatte einen großen Vorteil, dass ich einmal in einem sozialen Bereich gearbeitet habe, auch sehr viel mit alten Menschen zu tun gehabt habe und von daher viele Menschen auch begleitet in einer schwierigen Phase des Lebens, auch in Pflegeheimen, sodass ich das Thema Alter ja immer auch im Blick hatte. Und mir war auch klar, auch im Laufe meines Berufslebens, am Ende vor allen Dingen, ja, dass es nochmal eine neue Zeit gibt, aber eigentlich immer mit der großen Chance, mehr Freizeit zu haben und bewusst Entscheidungen zu treffen, was man noch machen möchte.
Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie viel auch mit älteren Menschen zu tun hatten. Glauben Sie, dass das für Sie auch einen Einfluss hatte, wie Sie so das Leben an sich im höheren Alter, sage ich jetzt mal, bewerten? Weil nicht jeder hat ja so die Situation, wie Sie es so frei gestalten zu können. Viele sind ja auch durch den Beruf und durch gewisse Vorgaben da ja ein bisschen anders strukturiert. Glauben Sie, dass so eine Nähe zum Alter, so wie Sie sie hatten, da hilfreich war?
Also für mich auf jeden Fall, ich kann das nicht pauschal beantworten, aber für mich war es eine große Hilfe. Auch die Arbeit in der Seelsorge war natürlich für mich eine Hilfe. Ich mache seit vielen Jahren Urlauberseelsorge und habe auch Urlauberseelsorge an Kurorten gemacht im Ausland, in Ischia. Und dort habe ich viele ältere Menschen kennengelernt, oft Frauen, die noch nicht so alt waren, 65, 70 Jahren, und die mir erzählten, dass sie eigentlich mit ihrem Mann diese freie Zeit, die Zeit des Ruhestands genießen wollten, aber der Mann nicht mehr da ist. Und das war eben auch ein Zeichen, und so haben sie es mir auch gesagt, waren oft sehr engagierte, beruflich engagierte Männer, die aber dann eben nach dem Ruhestand in so ein Loch fielen und teilweise eben auch gestorben sind, die vorher alle einen wirklich erfüllten Job hatten, aber dann auch auf das Alter einiges aufgeschoben hatten, nämlich Urlaub und schöne Dinge. Und das sollte man eigentlich nicht machen. Man sollte auch während des Berufslebens schon leben und nicht das verschieben auf eine Zeit danach.
Also Carpe diem, wie man so schön sagt, den Tag
Genau,
nutzen, was
ja.
draus machen. Wenn ich das richtig verstehe, Urlaubsseelsorge heißt, die Menschen sind dahin gekommen, wo sie waren, haben Urlaub gemacht und sie haben vor Ort dann quasi, waren sie Ansprechpartner.
Genau, ich habe dann die Urlauber, ich habe Gottesdienste angeboten, aber eben auch teilweise kamen die Menschen auf mich zu und wollten ein Gespräch. Und da ging es oft um Einsamkeit im Alter, um Trauerarbeit. Das sind so die Schwerpunktthemen, die immer wieder dran sind. Einsamkeit ist ein großes Thema bei Menschen.
Wenn Sie sagen, dass ja dann die Witwen quasi auch alleine das gemacht haben, was sie mit ihrem Partner wollten, hatten Sie oder konnten Sie einen Eindruck gewinnen, ob dieses Paar, was es ja dann davor war, den Ruhestand auch geplant haben, weil Sie sagten, sie haben das alles nach vorne geschoben und dann überrascht worden sind oder? Was war so Ihr Eindruck? Findet da in Paarbeziehungen auch der Ruhestand statt, wenn der Mann vorher so eingebunden war, also die Ruhestandsplanung vielmehr?
Also ich glaube, dass das ein großes Problem für viele ist und das habe ich auch im Bekanntenkreis erlebt, dass eben keine gute Vorbereitung auf diese Zeit des nicht mehr Berufstätigseins geschieht. Also viele fallen in ein Loch. Erst einmal ist es schön, nicht mehr arbeiten zu müssen. Das ist auch in Ordnung, das kann man genießen. Und man kann länger schlafen, man kann sich mehr Zeit fürs Frühstück, Zeitung lesen oder andere schöne Dinge nehmen. Aber dann irgendwann, denke ich, ist es ganz wichtig, dass ich eine Aufgabe habe. Und das können die Enkel sein, das kann der Garten sein, und vielleicht auch und hoffentlich für einige auch irgendwelche, sozialen Tätigkeiten. Denn die geben Sinn. Alles das, was ich für andere tue, macht Sinn und gibt mir selber auch was zurück.
Jetzt waren Sie auch Teil von so einer Organisation, wie Sie auch sagen, Kirche oder
Kirche, ja.
das ist vielleicht, auf der Kirche passt vielleicht nicht so, aber vielleicht aus Ihrer Erfahrung heraus. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ältere Menschen ja auch gar nicht mehr so gefragt sind im Job, beim Ehrenamt oder nehmen Sie das auch wahr, dass es da so eine, dass es vielleicht gar nicht so leicht ist für jemanden, der jetzt im Ruhestand ist, wieder eine neue, ich nenne es jetzt mal Beschäftigung, eine neue Aufgabe zu finden, dass man da noch gebraucht wird.
Es gibt ja jedes Jahr so Ehrenamtsmonitoren, die Zahlen belegen einfach, wer engagiert sich ehrenamtlich, in welchem Alter und, und. Und es zeigt eben auch, dass die Menschen, die bereits im Berufsleben sich bürgerschaftlich oder ehrenamtlich engagieren, dass die das in der Regel auch weiterhin tun. Die wenigsten werden mit einem Ehrenamt anfangen, wenn sie aufhören zu arbeiten, sondern sie sind vorher engagiert in einem Vorstand, in einer Kirchengemeinde oder beim Sport oder sonst irgendwo und machen danach eben weiter und übernehmen vielleicht noch ein zusätzliches Amt. Aber der große Vorteil ist auch in den Kreisen und Städten, dass wir an vielen Stellen auch Ämter haben, die das vermitteln, die also zeigen, welche Möglichkeiten auch ältere Menschen haben, sich zu engagieren. Und die sind vielfältig. Also ich wohne in Mainz und in Mainz gibt es auf dieser Ehrenamtsbörse hunderte von Angeboten, die bürgerschaftlich oder ehrenamtlich auszuüben sind.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn man im Ruhestand noch eine Aufgabe wahrnehmen will, gibt es auch jemanden, der einen braucht. Zumindest in Mainz.
Nicht nur in Mainz. Also das weiß ich, dass es das überall gibt und es gibt Bürgervereine, es gibt Enkel, die man betreuen kann oder eben auch Fremde, die sich darauf freuen, Einkaufshilfen. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, sich zu engagieren und da mache ich Ihnen einfach oder möchte ich einfach darauf hinweisen, wenn Sie da nicht wissen, was Sie machen sollen, dann schauen Sie einfach mal solche Portale durch und da werden Sie alles Mögliche finden, von der Aufsicht in einem Museum, über ganz vielfältige andere Möglichkeiten.
Was ich gerade interessant fand, was Sie gesagt haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass Menschen, die ein Ehrenamt haben, es in den Ruhestand mit rübernehmen, sage ich jetzt mal. Die, die keins hatten, tun sich etwas schwerer damit. War das, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Aber jeder, der dann irgendwann nicht mehr arbeitet, wird auch feststellen, dass Urlaub alleine und die Sonne einen doch nicht so ganz ausfüllt. Und ich mache einfach Mut dazu, mal zu gucken und das möglichst auch schon während der letzten Jahre des Berufslebens, was mir Spaß machen würde und daraus dann eben auch etwas gestalten, das mich ausfüllt. Und das können 2 Stunden oder 4 Stunden, das können in der Woche sein, das können aber auch 2 Tage in der Woche sein. Das muss jeder selbst wissen. Und das Schöne, am Ehrenamt ist ja, dass ich jederzeit auch sagen kann, ich fahre jetzt mal 3 Wochen in Urlaub, ich bin die nächsten 3 Wochen nicht da, aber dann freue ich mich, wenn ich wiederkomme.
Also es bleibt auch die entsprechende Gestaltungshoheit seines Ruhestandes, auch wenn man sich committet sozusagen auf ein Ehrenamt.
Genau.
Finde ich ja interessant. Sie sagten, Sie haben sich ja nicht so vorbereitet, aber Sie haben ja jetzt schon ein ganz klares Bild. Können Sie oder haben Sie eine Erfahrung, ob es auch sag mal, einen Geschlechterunterschied gibt? Bereiten sich Frauen eher auf den Ruhestand vor als Männer oder haben Sie irgendwelche Erfahrungen gemacht in Ihrer Arbeit oder ist das unabhängig davon?
Also die Frauen früher, die oft nicht berufstätig waren, für die war das ja gar kein großer Übergang dann von dieser Zeit vor 60 Jahren dann in den Teil, wo ich älter werde, weil die Aufgaben bleiben ja dann. Also für die nicht Berufstätigen war das und ist das kein Problem. Und ich denke, dass Frauen wahrscheinlich ähnliche Probleme haben wie Männer. Vor allen Dingen, die sehr engagiert waren oder auch die beruflich einfach ihren Job gemacht haben und sich dann auf die freie Zeit freuen, aber eben dann auch nicht vorbereiten. Das gibt es einen Großteil von Menschen und ich denke, das ist schon schwierig, wenn man sich gar keine Gedanken darüber macht.
Was wären denn so Ihre Empfehlungen? Wie würden Sie sich denn oder wie haben Sie sich, ja, was können Sie empfehlen, auf den Ruhestand vorzubereiten? Haben Sie da so ein paar Tipps, was aus Ihrer Sicht wichtig und sinnvoll ist?
Also viele große Firmen machen ja solche Vorbereitungsseminare in Gruppen, in Gesprächsgruppen. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, daran teilzunehmen. Die Volkshochschulen bieten sowas auch an oder verschiedene Organisationen. Das hilft auf jeden Fall, weil ich mit Gleichgesinnten, die in einem ähnlichen Alter sind, darüber reden kann, wie ich mir das Alter vorstelle. Und wir haben wirklich das große Glück, dass wir heute wesentlich älter werden und meistens auch bei guter Gesundheit, zumindest bis 75, 80 Jahren. Und das ist einfach so eine lange Zeit, wo man eben nicht nur im Bett liegen kann oder in Urlaub fahren kann, sondern das füllt auch nicht aus. Also das ist schön, das immer wieder zu machen, aber es füllt nicht aus. Und ich möchte ja auch noch ja, gebraucht werden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Möglichkeiten zu finden, wo werde ich gebraucht? Wer freut sich da, dass ich da bin? Und da gibt es unzählige Möglichkeiten.
Vielleicht ist das auch mein persönlicher Eindruck nur, aber mir scheint das manchmal, dass viele ältere Menschen, zumindest aus meinem Umfeld, da ein bisschen bescheiden oder vielleicht auch unsicher sind, wer sie dann braucht und was sie noch leisten können. Nehmen Sie das auch wahr, dass die Menschen so sehr zurückhaltend sind und vielleicht auch sich gar nicht so in den Mittelpunkt stellen wollen?
Ja, ich stelle mich ja gar nicht im Mittelpunkt. Ich tue ja was für andere und durch dieses Tun für andere tue ich ja gleichzeitig etwas für mich. Also wenn ich als Frau mich bei den grünen Damen im Krankenhaus engagiere oder beim Besuchsdienst oder wenn ich in einem Vorstand eines Sportvereins oder sonst wo tätig bin, dann tue ich ja etwas für andere, aber gleichzeitig habe ich Erfolgserlebnisse. Und das ist das, was vor allen Dingen auch Menschen im hohen Alter, die in einem Pflegeheim leben oder so, eben nicht mehr haben, diese Erfolgserlebnisse. Und wenn ich früh genug damit anfange, mir solche Erfolgserlebnisse zu suchen, also Menschen, die mich brauchen, dann kriege ich auf jeden Fall eine ganze Menge zurück. Ich kann auch als Lesepate in den Kindergarten gehen und da einmal die Woche einfach mit den Kindern was machen oder vorlesen. Und jeder wird merken, da kriege ich eine ganze Menge zurück. Das baut mich auf, das hilft mir für mein eigenes Leben.
Interessant. Sie sind ja jetzt schon Ruhestandsprofi mit ein paar Jahren Erfahrung. Wie hat sich das bei Ihnen, oder andersrum, hat sich der Ruhestand bei Ihnen verändert? Ihr Alltag, wie füllen Sie den für sich sinnvoll auf? Hat sich da etwas getan jetzt in der Zeit, wo Sie im Ruhestand sind? Oder haben Sie so quasi fortlaufend einen Tagesablauf, eine Struktur gefunden, die stabil Ihren Ruhestand durchgelaufen ist?
Also eine Struktur ist, denke ich, schon wichtig für viele Menschen. Also, dass man nicht immer bis in die Puppen schläft, sondern irgendwann auch aufsteht und so weiter. Für mich persönlich hat sich in den letzten Jahren immer wieder einiges verändert. Also, ich war dann noch einmal ein ganzes Jahr im Ausland als Pfarrer, als Auslandspfarrer. Ich war noch ein Jahr in der Türkei. Nach meinem Auslandsaufenthalt in der Schweiz, wo ich 1,5 Jahre war, dann ein Jahr nochmal in der Türkei und danach bin ich gefragt worden, ob ich ein Ehrenamt übernehme im Landkreis als Kreisseniorenrat, also als Leiter eines Kreisseniorenrates, Vorsitzender. Und im Moment bin ich stellvertretender Vorsitzender eines Landesseniorenrats in Baden-Württemberg, wo ich dann ein- bis zweimal wöchentlich nach Stuttgart fahre, hier von Mainz aus. Und ich bin dann auch noch mal, habe noch mal eine Liebe gefunden und bin dann auch sogar noch mal umgezogen von Baden-Württemberg nach Mainz.
Schön. Das hört sich jetzt ja so ein bisschen auch wie, ich sage es mal, eine Ruhestandskarriere an von den Rollen oder den Aufgaben, die Sie da ausfüllen. War das geplant oder zieht Erfolg Erfolg an? Wie ist sowas im
So,
Ruhestand?
sowas kann man nicht planen. Also man wird
Mhm.
gefragt und dann muss man eine Entscheidung treffen. Und ob das eine Karriere ist, das möchte ich da hinstellen. Aber das Schöne ist, man erlebt keine Eifersüchteleien mehr. Also ich sägt keiner mehr am Stuhl des anderen. Wir sind auf Augenhöhe. Das heißt, es ist ein sehr lockeres Miteinander. Und ein Ehrenamt übernehme ich ja nur dann, wenn es mir Freude bereitet. Wenn ich da jetzt täglich Stress hätte mit anderen oder im Vorstand wir uns nicht verstehen würden, würde ich das Ehrenamt hinschmeißen und mir was anderes suchen. Also
Das klingt ja.
Das ist das Schöne, dass wir beruflich ja alles hinter uns haben und uns jetzt auf ja, das Mitmenschliche und das Soziale mehr konzentrieren können.
Das klingt ja nach einem sehr zufriedenen Ruhestand. Wenn Sie jetzt nochmal zurückschauen von heute zu dem Punkt, wo Sie in den Ruhestand gestartet sind, hätten Sie Empfehlungen an sich selbst, Tipps, was Sie anders machen würden, oder sagen Sie, das ist so gut durchgegangen?
Also vieles im Leben muss ja auf einem zukommen und kann man gar nicht beeinflussen. Also dass da Beziehungen beendet werden, aber auch neue Beziehungen entstehen, doch mal ein Ortswechsel, dass ein Ehrenamt angefragt wird, dass auch beruflich nochmal gefragt wird, hast du Lust, nochmal eine gewisse Zeit etwas anderes zu machen. Das sind Dinge, die sind also nicht so bewusst auf mich zugekommen, sondern dadurch, dass mich viele Menschen gekannt haben, haben sie mich gefragt oder haben mir was zugetraut. Und letztendlich musste ich dann entscheiden, was ich mache und was ich nicht mache. Und das ist, glaube ich, im Großen und Ganzen jetzt nicht geplant. Geplant war für mich oder ist für mich gewesen, dass ich mich irgendwo engagieren möchte. Also das wollte ich auch weiterhin. Aber nochmals, ich habe immer auch die Möglichkeit, Nein zu sagen oder zu sagen, jetzt nicht. Und das gilt auch für dieses Ehrenamt. Wir haben tagtäglich Anfragen, Termine oder AGs oder sonst was. Und auch da entscheide ich immer, will ich das machen? Kann ich das mir zutrauen oder geht das im Moment nicht?
Da schließt sich auch ein bisschen schön der Kreis. Sie hatten ja zu Beginn gesagt, dass Einsamkeit ja ein großes Thema ist, was Sie auch wahrnehmen bei älteren Menschen. Wenn ich Sie so höre, für Sie ist Einsamkeit ja scheinbar kein Thema. Das heißt also auch im Umkehrschluss, der sich engagiert, der beugt ja auch aktiv Vereinsamung vor, ne?
Das auf jeden Fall. Und ich sage jetzt etwas bitter, dass die Menschen, die einsam sind, ja auch selbst ein Stück weit daran schuld sind. Also sicherlich nicht alle und es gibt auch grausame Schicksale, aber wenn ich mir keine Kontakte aufbaue, dann oder eben nicht mehr sozial mich irgendwo engagiere, dann ist das schwierig.
Und vielleicht so als Abschlussfrage, Sie erscheinen mir sehr, sehr positiv im Ruhestand. Sind Sie schon immer so ein positiver Mensch gewesen oder ist das mit dem Ruhestand noch positiver geworden? Gibt's da, hat das Ihre Einstellung zum Ruhestand vielleicht auch ein bisschen beeinflusst, so eine Haltung?
Ich glaube, die Haltung, die innere Einstellung ist ganz entscheidend fürs Älterwerden. Altwerden fängt im Kopf an. Und wenn ich schon mit 60 das Gefühl habe, ich bin alt und ich habe einen Freund, der hat mir mit 72 gesagt, ich kaufe mir jetzt nur noch Slipper, weil ich mir nicht mehr die Schuhe zubinden möchte, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er auch im Kopf alt geworden ist und ja, eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hat. Also das, denke ich, darf nicht sein. Ich habe wirklich das große Glück, dass ich heute oder dass wir Älteren eben Jahre geschenkt bekommen haben. Und es geht darum, diese möglichst aktiv zu gestalten. Bei all den Freiheiten, die eben nicht mehr arbeiten bedeutet, die habe ich ja auch und die genieße ich auch. Und trotzdem ein bisschen Zeit für andere gibt mir eine ganze Menge zurück und verhindert eben auch Einsamkeit. Und ich sage sogar auch ein Stück weit eine demenzielle Erkrankung, wenn ich mich sozial engagiere und viele Kontakte habe.
Super, perfektes Schlusswort. Alter fängt im Kopf an. Altwerden beginnt im Kopf. Das nehme ich mir sehr zu Herzen. Ich hoffe, Sie auch. Mich hat das Gespräch mit Karl-Heinz sehr bewegt und auch die Eigenverantwortung, die er den Ruhestand dann so ein bisschen ins Pflichtenheft geschrieben hat, Erfolgserlebnisse zu suchen, finde ich eine sehr starke Aussage, denn auch im Ruhestand haben wir unser Glück und unser Leben in der eigenen Hand. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen. Sie hören bald mal wieder rein und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.
Das war eine weitere Folge Mission Ruhestand. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sind bei einer unserer nächsten Folgen wieder dabei. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Ihre Tipps und Erfahrungen zum Ruhestand teilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@ageforce1.com.